Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, Pastorenbilder beziehungsweise Bilder, die darstellen, was wichtig ist für einen Pastor, aber ich denke auch, was wichtig ist für eine Gemeinde. Von daher sind es jetzt nicht nur Pastorenbilder, sondern vielleicht auch ein Bild für euch im Hinblick auf den Pastor, im Hinblick auf Gemeinde, im Hinblick auf Verantwortung, auf Mitarbeit, auch im Hinblick auf Konflikte. Und wir schauen uns ein erstes Bild an. Das erinnert so ein bisschen an das, was Manfred eben als Klagelied bezeichnet hat. Ein ernster Einstieg. In Jesaja 50 steht Folgendes: Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Dieses Bild vom Grabstein meines Vaters und diesem Vers, den meine Mutter dort eingravieren hat lassen, bedeutet, man braucht Menschen, die einem in einer solchen Situation beistehen. Mein Vater starb sehr früh. Ich war 3 Jahre alt, mein jüngerer Bruder 9 Monate. Für Westerwald-Verhältnisse hatten wir eine recht große Landwirtschaft. Für mich hat das bedeutet, schon sehr früh sehr viel arbeiten zu müssen, auch sehr viel Verantwortung zu haben. Und manchmal, wenn das alles sehr schwer wurde, dann bin ich an das Grab meines Vaters und da stand dieser Vers, Gott der Fels, denn alle seine Wege sind recht. Und ich habe mich gefragt, stimmt das so? Gottes Wege, sind die alle immer so richtig, dass man in großer Ehrfurcht sagen würde, der Herr hat's genommen, der Herr hat's gegeben, der Name des Herrn sei gelobt. Ich denke, wir kennen das, dass wir manchmal an bestimmten Situationen unseres Lebens so eine Frage stellen, ist das gerecht? Oder warum lässt Gott das zu, diese große Theodizee-Frage nach der Gerechtigkeit Gottes? Warum das Leid in dieser Welt? Das kann man auf einer philosophisch-theologischen Ebene diskutieren, aber wenn man dann vorm Grabstein steht, hat es nochmal eine andere Dimension. Und damals gab es einen Seelsorger im Leben meiner Mutter und meines Großvaters, der einfach da war, der nicht in der Lage gewesen ist, auf diese theologisch-philosophische Frage zu antworten oder eine Antwort zu geben, die dann diese Frage nach dem Warum völlig beantwortet. Aber ich glaube, er war ehrlich. Vielleicht hat er auch ein Stück mitgeweint, aber ich denke, dass Folgendes passiert ist, dass die Weitergabe des Wortes Gottes, das Gebet mit Menschen, die solche Fragen stellen, es hinbekommen hat, dass durch die dicke Mauer der Trauer ein Licht gescheint hat. Eine Kraft kam, die einen solchen Vers hat entstehen lassen. Lieber Volker, ich wünsche dir, dass du den Menschen ganz nah bist, nicht auf alle seine Antwort hast, aber in der Begegnung mit Menschen, es mit ihnen und vor allem mit dem Geist Gottes, mit seiner Stärke, mit seinem Wort hinbekommst, dass Gott nicht als Sumpf erscheint, sondern als Fels. Das ist eine ganz starke Aufgabe, eine hohe Verantwortung, auch eine Last. Aber hier stand am Ende diese Gewissheit. Und Sie werden das gemerkt haben, wenn Sie genau hingeschaut haben, dass dem Graveur, dem Steinmetz, ein Fehler unterlaufen ist. Er hat bei dem Wort Recht vergessen, das H einzufügen. Er hat es nochmal klein hineingraviert in das C. Für mich war das auch ein Bild. Ja, dass man manchmal seine Zweifel hat, seine Fragen hat. Und dass man am Anfang eines solchen Weges nicht versteht, vielleicht auch nie versteht, warum das passieren musste. Und doch, und das ist meine Hoffnung, das ist meine Zuversicht, dass Gott, der immer eine Möglichkeit mehr hat, als wir uns vorstellen können, dass der eingreift, dass der zupackt, dass der festhält. Und ich wünsche dir, lieber Volker, dass das gelingt. In der Verkündigung, in der persönlichen Begegnung. Den Menschen mit Vollmacht, mit Empathie, mit Hinhören bewusst zu machen, ja, Gott ist der Fels. Und dann darauf zu hoffen, dass von der anderen Seite eine Macht kommt, die wir nicht im Griff haben, die wir aber erbitten und erhoffen können, sodass solche Worte der Zuversicht mitten im Leid entstehen können. Und ich bin fest davon überzeugt, dass unser Herr das schafft. Ein nächstes Bild. Also hier ein Bild von der Gemeinde Darmstadt in 4 Jahren. Dieses Bild stellt das Fundament des Glaubens dar, das Kreuz. Das Bild stellt aber noch mehr dar, nämlich Geschlossenheit. Es macht deutlich, Einheit ist nötig, damit ein klares Bild von Gemeinde entstehen kann. Und wer das Kreuz abbildet, bildet zugleich auch die Gnade ab. Wer das Kreuz abbildet, bildet zugleich auch Vergebung ab und Barmherzigkeit. Und doch gibt dieses Bild gleichzeitig Bewegung wieder. Menschen kommen dazu, schließen sich diesem Kreis an, finden ihren Platz und ordnen sich ein. Nur so mit Bewegung, Dynamik, aber auch mit Einordnung, seinen Platz zu finden, seinen Platz einzunehmen, nur so kann so ein Bild entstehen. Und damit es entstehen kann, braucht es Leiter, braucht es Leitung, die Plätze anweisen. Leitung, die den Überblick hat. Leitung, die weiß, hier fehlt noch jemand. Da müsste noch etwas ergänzt werden. Da stehen zu viele und hier sind noch Lücken. Leiter und Leitung helfen, damit Menschen ihren Platz finden im Zentrum und im Umfeld des Kreuzes. Lieber Volker und liebe Gemeindeleitung und liebe Mitarbeiter, Gemeindemitbauer brauchen ein Bild von Gemeinde. Sie brauchen ein Bild von Gemeinde, das Sehnsucht weckt. Ein Bild von Gemeinde, das Sehnsucht weckt. Wehe dem Architekten oder den Bauleitern, die kein Bild von ihrem zu entstehenden Bau haben. Dann wird eventuell gearbeitet und geschuftet und rumgeschleppt, aber ohne Vorgabe, ohne Zeichnung, ohne Bild, ohne Plan dürfte das ein heilloses Durcheinander bleiben. Wie soll hier und heute Gemeinde denn aussehen? Ich denke, ganz viele wollen eine Einheit darstellen. Eine Einheit, die Liebe, Gnade und Barmherzigkeit abbildet. Und was muss dafür, damit dieses Bild entstehen kann, nach innen gelehrt? Was muss da in Mitarbeiterkreisen besprochen, diskutiert werden, in der Gemeinde, mit der Gemeinde, damit dieses Bild entstehen kann? Ich glaube, zum Bild gehört auch Kontur und Profil. Und damit wird deutlich, dass wir auch in unserer Gesellschaft Position beziehen. Nicht anders kann man verstehen, dass Gemeinde eben auch Licht ist, dass Gemeinde auch Salz ist, dass sie der Brief Gottes an die Welt ist, dass wir abbilden, wie lebt man das denn? So wie Bert Brecht einmal sehr provokativ gefragt hat, wie lebt man denn, wenn man glaubt, was ihr sagt? Wie lebt man, wenn man glaubt, was ihr sagt? den Schuh ziehe ich mir schon an. Ich möchte nicht plakativ von den Werten von Gemeinde reden, sondern ich möchte die Sehnsucht wecken, dass wir diese Werte abbilden. In der Familie, in der Nachbarschaft, unter Arbeitskollegen, in unserer ganzen Gesellschaft. Ein Bild von Gemeinde, ja, wir wollen offen sein für die Fragen und Sorgen der Menschen hier in Darmstadt. Und wo sind wir in diesem Jahr besonders gefragt, wie denn Glaube gelebt werden soll? Wie Gemeinde sich besonders aufstellt im Hinblick auf das, was Menschen jetzt brauchen. Ich sprach eben mit jemand vor dem Gottesdienst über die Flüchtlinge. Es gibt unheimlich viele Gemeinden, die derzeit da eine ganze Menge leisten. Und sie geben damit ein Vorbild. Sie sind damit ein Stück Licht. Sie sind damit ein Stück Salz. In Jerusalem war der Teich Bethesda mit seinen vielen Kranken das Problemviertel. Und Jesus war da. In Jericho war Zachäus mit seinem Umfeld der Zöllner, der Problemmensch und manchmal Mittelpunkt von Zorn und Aggression seiner Mitbürger. Und Jesus begegnet ihm. Gemeinde, wie Jesus, mittendrin, wo die Umstände problematisch sind. Mittendrin braucht Darmstadt die Botschaft und die Botschafter vom Kreuz. Mittendrin brauchen die Menschen den Ruf zum Kreuz, zur Versöhnung, zur Gnade. Mittendrin brauchen Menschen ihre Platzanweisung im Zentrum und Umfeld des Kreuzes. Mittendrin brauchen die Menschen Gemeinde als Ort der Einheit, der Zuflucht, der Hilfe und der Geborgenheit. Lieber Volker, ich wünsche dir mit den anderen Verantwortlichen einer Gemeinde ein Bild von Gemeinde, ein Bild, das Sehnsucht weckt, ein Bild, das du mitgestaltest. Und ich wünsche euch, dass ihr gemeinsam dieses Bild habt und dann auch in der Lage seid, Platzanweisungen im besten Sinne zu geben. Ein nächstes Bild. Ja, vielleicht machen wir uns mal klar, wie viele unterschiedliche Leute hier heute Morgen sitzen. Also nicht nur aus Wuppertal und Darmstadt, wäre ja schon mal ein Unterschied. Mit unterschiedlichem Beruf, unterschiedlicher Ausbildung, unterschiedlicher Herkunft. Ich komme aus dem Westerwalddorf. Die allermeisten von euch haben vielleicht Stadthintergrund. Haben gehört, da kommen Leute aus dem norddeutschen Raum, Mittelhessen-Leute, manche, die noch Mundart sprechen, Menschen, die Apfelwein lieben, Leute, die Handkäse mit Musik kennen oder es niemals mehr kennenlernen wollen, Leute, die streng fromm erzogen worden sind und andere, die das ganz anders erlebt haben. Und doch sitzen wir hier zusammen, weil uns etwas verbindet. Die Liebe zu Jesus Christus, seinem Auftrag, seiner Sendung, seiner Gemeinde. Dieses einende Bild der Liebe hält Unterschiede aus. Dieses einende Band des Glaubens nutzt die Unterschiedlichkeit sogar und sieht sie vielmehr als Chance und nicht als Blockade. Jesus berief sehr unterschiedliche Typen in seine Nachfolge. Petrus, den pflichtbewussten Steuerzahler und Synagogenbesucher, neben Levi, neben Matthäus, dem langjährigen Zöllner, der Petrus und seinesgleichen immer zu viel abgeknöpft hat. Diese bunten Typen in einem Glas, freiwillig und damit anders als bei diesen Smarties, die da eben einfach reingeschüttet werden. Eine Jüngergemeinschaft nicht ohne Konflikte, Nicht ohne Streit, nicht ohne Stress, aber doch einig, wenn es ums Wesentliche ging. Das bekennen sie in Johannes 6. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist das Zentrum. Du bist der, auf den es ankommt. Und darin sind wir uns einig. Wo Jesus Zentrum ist, machen die Unterschiede nicht den Unterschied, sondern sind unterschiedliche Begabungen und Lebensbiografien geradezu eine geniale Chance. Lieber Volker, macht der Gemeinde immer wieder klar, wer und was das Zentrum ist? Lebe es vor, wie du unterschiedliche Leute annimmst und aufnimmst. Und mach deutlich, warum. Warum Andersartigkeit und Unterschiedlichkeit als Chance und als Ergänzung zu sehen ist. Stell dich den Konflikten, die mit Andersartigkeit zu tun haben. Dabei betone aber nicht die Unterschiede, sondern das, was gemeinsam ist. Was euer Zentrum ist. Was eure Sehnsucht ist. Und ich finde, je näher man dem Zentrum Jesus gemeinsam kommt, umso konstruktiver werden die Unterschiede, weil die gemeinsamen Ziele und Aufgaben, die Menschen, plötzlich viel wichtiger werden. Plötzlich viel wichtiger werden, als auf die Unterschiede zu schauen. Bei dem nächsten Bild, da geht es um einen Konflikt. Das sieht bei den beiden Eseln hier erstmal recht aussichtslos aus. Die treten sich sogar, bis sie ziemlich kaputt vom Streiten und Treten erschöpft dasitzen. Die Lösung besteht in einem gemeinsamen Interesse, nämlich satt werden. Heu fressen. Und schließlich entdecken sie, wie das gemeinsam gehen könnte. Die erste Gemeinde in Jerusalem hat auch einen Konflikt. Apostelgeschichte 6 berichtet davon. Zwei Witwengruppen sehen nur ihren Heuhaufen. Die einen haben den Eindruck, bei den anderen ist der Heuhaufen viel größer. Bei uns ist er viel kleiner. Und es gibt Unruhen, es gibt Streit. Und es sieht danach aus, als würde dieser Konflikt die erste Christengemeinde in Jerusalem ziemlich durchschütteln, blockieren. Obwohl sie sich so vorbildlich, diakonisch um Menschen kümmern, die einfach Hilfe brauchen. Manchmal kann die beste Absicht trotzdem zum Konflikt führen. Die Leitung der Gemeinde entdeckt, woran es liegt. Wir Apostel, wir Gemeindeleitung, wir machen zu viel. Wir kommen unserer ersten Priorität nicht mehr nach, nämlich dem Gebet. Man höre und staune. Die wichtigste Aufgabe von Leitung ist das Gebet. Das ist der Hammer. Ich definiere mich ganz oft über das, was ich tue, bewirke, hinkriege, mache. Ich glaube, es geht vielen genauso. Wir messen doch die Menschen an ihrer Effektivität. Beten sieht aber keiner. Und ich glaube, Pastoren stehen in der Gefahr, ihre Existenzberechtigung durch Wirkung zu belegen. Was tue ich? Wie bin ich unterwegs? Welche Strategien baue ich mit anderen auf? Aber beten, ist das Arbeitszeit, beten? Die Apostel entdecken, da ist was passiert, was nicht gut ist für den Aufbau von Gemeinde. Wir machen zu viel. Obwohl wir einen Glauben leben, der in der Liebe tätig ist. Galater 5, Vers 6. Was für ein Wort. Glaube, der in der Liebe tätig ist. Da möchte ich dabei sein, das zu gestalten. Die Gemeindeleitung, die Apostel entdecken das also. Was tun sie? Sie rufen die Gemeinde zusammen und sie sagen, Jerusalem, wir haben ein Problem. Liebe Gemeinde, überlegt und entscheidet mit, wie wir das jetzt lösen. Liebe Gemeinde, schaut euch um nach begabten Mitarbeitern, die wir dann für diese spezifische Aufgabe einsetzen, segnen, für sie beten. Die Apostel als Leitung, sie sind nicht perfekt, sie sind nur ehrlich. Sie nehmen die Gemeinde mit hinein in diese Problemlösung. Und nach diesem Konflikt, nachdem sie in diesem Konflikt noch eine zusätzliche Mitarbeiterebene eingezogen haben, entdecken sie, dass die Gemeinde weiter wächst. Wachstum trotz Konflikt. Man könnte sogar sagen, Wachstum wegen des Konflikts, weil die Prioritätenliste durch den Konflikt wieder zurechtgerückt wurde. Lieber Volker, keine Angst vor Konflikten. Sagt sich so leicht. Keine Angst vor Konflikten. Sie sind eine Chance. Wenn offen und ehrlich damit umgegangen wird, wenn Gemeinde mit einbezogen wird und sie nicht nur mit fertigen Konzepten konfrontiert wird, die dann abgenickt werden sollen. Aber die Gemeindeleute müssen auch ihrerseits bereit sein, so wie die Mitarbeiter damals in Jerusalem, diese sieben, unter anderem Stephanus und Philippus, bereit sein, ihre Begabung, ihre Stärke, ihre Talente einzusetzen. Wenn die damals stur abgeblockt hätten, wären die Konflikte auf jeden Fall größer geworden. Es können alle satt werden. Heu ist für alle da. Wie können wir gemeinsam satt werden? Lieber Volker, ich wünsche dir Konflikte, die zum Wachsen der Gemeinde führen und zum eigenen Wachstum an den Konflikten. Das ist auch eine Chance. Schlussbilder, da müssen wir jetzt ein bisschen, weiterklicken. Das sind schöne Bilder, aber jetzt tun sie nicht so ganz viel zur Sache. Jetzt geht's gleich los. Tja, also ein Eisbär, der auf einen Schlittenhund losgeht. Die erste Reaktion könnte sein, bei dem Eisbär steht heute nicht Seehund, sondern Schlittenhund auf dem Speiseplan. Noch immer hat man den Eindruck, beißt er jetzt zu oder was macht er da? Tja. Manchmal denkt man als Schlittenhund, dieser Eisbär, das verheißt nichts Gutes. Das geht bestimmt böse aus. Lieber Volker, keine Angst vor großen Tieren. Manches, was gefährlich aussieht, hat eventuell nur spielerische Absichten. Dieser Eisbär kam wohl 2 Wochen lang und hat immer mit dem Hund da gespielt. Also der Hund hat es wirklich überlebt. Wenn der Eisbär zum Kuscheln kommt, das ist eigentlich nicht zu erwarten. Dann kann man fragen, die FEG Darmstadt als Eisbär und der kleine Volker als Schlittenhund? Nein. Aber ich glaube, manchmal ist es ja so, dass in unserem Kopfkino sich etwas abspielt, also Eisbär, Gefahr, Fressen, keine Chance. Aber dass der zum Kuscheln kommt. Unvorstellbar. Ich glaube, dass wir manchmal tatsächlich so Erwartungen, Befürchtungen, Vorurteile im Kopf haben, erstmal vorsichtig abwarten, was kommt da. Man kann sich da gewaltig täuschen. Was nach gefräßigem Eisbär aussah, entpuppt sich als Teddybär. Es soll ja tatsächlich Menschen geben, die ihre Vermutungen und Erwartungen derart hochhängen, dass sie zur Realität werden für sie, zur einzig denkbaren Möglichkeit, zum Beispiel bei dem Thema Veränderungen in der Gemeinde. Diese Veränderungen werden mich auffressen, bestimmt. Die wollen mir was mit diesen Veränderungen. Da stecken keine guten Absichten dahinter. Nehmen wir uns lieber in Acht. Lieber Volker, liebe Gemeinde, ich wünsche euch allen vorurteilsfreie Begegnungen. Vielleicht ist der Eisbär, den wir im anderen vermuten, ja doch der Teddybär, mit dem wir uns wunderbar verstehen lernen. In diesem Sinne wünsche ich dir, lieber Volker, und euch als Gemeinde ein sehr gutes Miteinander, ein gemeinsames Bild von Gemeinde mit ganz viel Sehnsucht. Und dann, wenn es schwierig wird, auch die Fähigkeit, den Heuhaufen in den Blick zu nehmen, an dem man gemeinsam satt werden kann. Ich wünsche dir und Eva und der Gemeinde Gottes Segen und seine starke Begleitung. Amen.